Jo, das war eins der letzten Bildchen vom Dienstag. Soll heißen, wir haben entweder in ein Gehäuse rein mehrere CPUs oder wir haben mehrere Gehäuse mit jeweils einer CPU oder wir haben im letzten Schritt gesehen, mehrere Gehäuse mit jeweils mehreren CPUs drin oder mehreren Cores drin. Einfach schlicht um Performance. Ne? Performance, Performance, Performance. Wir haben vorher gesehen, so ein CPU-Core noch mehr Performance einzuhauchen. Ja, was ginge da noch? Ne? Können wir noch mal kurz zusammenfassen. Was könnte man dann, erster Schritt, in eine Pipeline noch einbauen, um die Performance zu erhöhen? Also das eine war, haben wir immer schon gesagt, Threading, okay, das wäre jetzt Performance vom Gesamtrechner erhöht, aber jetzt von der Pipeline an sich ja nicht. Die macht immer noch mit jedem Takt ein Ergebnis. Ne? Jetzt nur aufgeteilt auf mehrere Threads. Einmal hatten wir Pipeline-Länge. Machen wir sie größer. Warum machen wir sie größer? Wie war das noch? Weil die dann kleiner werden und dementsprechend schneller werden, genau. Da haben wir immer schon gesehen, naja, das ist letztendlich auch begrenzt. Naja, so eine Handvoll Gatterlaufzeiten, die braucht man schon irgendwie. Also wie gesagt, so Größenordnung mit 4 Gatterlaufzeiten versucht man heutzutage auszukommen. Ja, Hut ab, wer es schafft. Weniger wird es einfach nicht. Und insofern macht das jetzt auch nicht viel Sinn, die Pipelines länger und länger zu machen. Da ist einfach nichts mehr. Ne? Zweiter Punkt, den wir hatten, gut Forwarding, wir brauchen nicht stallen. Wir hatten Sprungvorhersage, wir laufen immer richtig, sprich mit jedem Takt ein Ergebnis. Ja, und nun? Wo kann man jetzt noch was drehen? Ja. Das wäre noch ein Punkt, genau. Müsste jetzt nicht unbedingt ein Vektor sein, aber können Vektoroperationen sein, vielleicht allgemeiner gesagt komplexere Operationen. Dass ich einfach, zum Beispiel beim Vektor, ich rechne nicht eine Addition aus, sondern ich addiere einen ganzen Vektor auf. Aber auch da, das hilft einem natürlich jetzt, wenn ich einen GCC laufen lasse, der jetzt mit Vektoren nicht wirklich was am Hut hat, bringt mir das nichts. Der Code, den der GCC produziert, das schon. Aber dass der GCC selber Vektoroperationen braucht, wofür? Ne? Wenn ich Mathematikprogramme habe, die jetzt, was weiß ich, große Matrizen invertieren und so ein Zeugs, da kann ich Vektorisierung schön einbauen. Ja. Also auch an der Stelle sieht man, es wird so ein bisschen zäh. Ich kann da noch Tod und Teufel einbauen. Nächster Punkt wäre zum Beispiel, ich baue meine Pipeline um von 32-Bit auf 64-Bit. Ne? Dann kann ich mit einer Instruktion mehr aufaddieren, mehr multiplizieren, mehr was weiß ich was. Nächster Schritt könnte natürlich sein, ich bohre das Ganze von 64 auf 128-Bit auf. Das ist die Frage. Ne? Okay, bei Kryptographie und so, da bringt es mir vielleicht noch ein bisschen was. Ansonsten, wie du schon sagst, ja, im Wesentlichen rechne ich mit Zahlen, die liegen zwischen 0 und 10 oder so, ne? Bei irgendwelchen Schleifen. Also das, was wir hier als Pipeline gebaut haben, da ist irgendwie heutzutage sehr das Ende der Fahnenstange in Sicht. Da geht irgendwie nichts mehr. Und deshalb sind wir übergegangen, erster Schritt, na, dann bauen wir halt davon viele nebeneinander. Jo, das Unschöne dran ist, wer hat schon mal parallele Programme programmiert? Was sagst du zu der Erfahrung? Geht schon, aber sequenziell ist sehr viel schöner, oder? Also sequenziell irgendwas hinzuschreiben, wenn ich mir Programmiersprache C, C++, Pascal, wie sie alle heißen, angucke, das sind halt sequentielle Programmiersprachen. Und der Mensch ist irgendwie auch nicht so parallel gebaut, sage ich mal. Also versucht man eigentlich immer, wenn es irgendwie geht, doch hier die Performance in, lieber eine CPU mit doppelter Performance als zwei CPUs mit halber Performance jeweils. Was könnte es dann noch an Ideen geben, ja, sequentielle Programme zu beschleunigen? Okay, das ist sozusagen die höchste Kunst des CPU-Baus, sage ich mal. Ne? Das wäre die Idee, ich hole nicht eine Instruktion pro Takt, sondern ich hole pro Takt, also jetzt aber die besten CPUs, die holen so Größenordnung 4 Instruktionen pro Takt und versuchen die 4 jetzt parallel auszuführen. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass mit dem Forwarding, war bisher schon kompliziert und jetzt wird das richtig heftig. Also typischer Fall, wenn ich irgendwas habe, ein Load X nach Register 1, Load Y nach Register 2, addiere R1 und R2 und da schreibt das Ganze noch R3. Und mache jetzt einen Store von R3 nach, was haben wir, nächstes Z. Das wären 4 Instruktionen, die könnte ich auch mit einem Schlag holen. Wir haben uns ja neulich darüber unterhalten, wie man dann genügend viele Bytes am Stück sich holt. Ja, aber wie macht man jetzt das Forwarding? Ich soll jetzt diese 4 Instruktionen gleichzeitig ausführen. Ich hole sie gleichzeitig und sie sollen eigentlich auch gleichzeitig fertig werden. Das kann nicht gehen, kann man sich schnell vorstellen. Erster Punkt, die 2 gleichzeitig auszuführen. Ich habe gar keine 2 Wege zum Speicher. Punkt, eventuell könnte ich noch 2 Caches und so, haben wir ja schon. Wobei das hier natürlich noch schwierig wird, das sind jetzt 2 Datencache, soll heißen, die werden jetzt auch noch beschrieben und gelesen und die müssen natürlich konsistent sein. Schwierig. Gleichzeitig auch noch das Ergebnis abzuspeichern, was ich ja noch gar nicht berechnet habe, das geht irgendwo auch nicht. Okay, also da werden wir uns am Ende noch ein bisschen drüber unterhalten. Wie gesagt, höchste Kunst. Wie könnte man das ein klein bisschen vereinfachen?
Ja. Ja, also was man halt machen könnte, ist, dass man nicht nur eine Pipeline hat, sondern man hat eine, die irgendwie nur für Memory zuständig ist. Aha. Eine Pipeline, die nur für Arithmetik zuständig ist. Und davor tut man Instruction Scheduler packen, der die halt nur dann parallel reinfüttert, wenn das auch geht.
Das ist
Instruktionen vergleicht und dann schaut, darf ich oder darf ich nicht.
Okay, das ist die Lösung, wie man was bei Superskalar dann hinkriegt. Man holt sich zwar 4, schaut jetzt aber, was ist davon überhaupt parallel ausführbar. Und dann zeigt sich hier 3 Instruktionen, die alle auf den Speicher zugreifen wollen. Naja, es macht nur eine Pipeline mit Speicherzugriff Sinn. Also stecke ich eine Instruktion, logischerweise dann die erste, in die Pipeline, die Memory kann. Und dann habe ich vielleicht noch 1, 2, 3 Rechenpipelines. Naja, da könnte ich dann den noch reinstecken. Was aber auch nicht geht, weil der erstmal fertig sein muss. Okay, da kommt noch. Ja, okay. Das wäre jetzt die Lösung für das Problem. Aber sagen wir mal, jetzt eine CPU bauen, die nicht ganz so komplex ist. Also nicht superskalar ist.
Ja. Die CPU bietet, was weiß ich, SIMD-Instruktionen an und der Programmierer oder Compiler muss die halt dann verwenden. Dann hat man auch die Parallelität sozusagen auf einer CPU. Also es geht schneller, aber es muss sich auch der Programmierer tun können.
Du sagst jetzt, man hat mehrere Pipelines mit.
Nee, gar nicht mehrere Pipelines, sondern man hat so spezielle Instruktionen, die halt mehrere Daten auf einmal verarbeiten.
Okay, also Vektor zum Beispiel. Ja, ja, die haben wir schon. Das ist im Prinzip die gleiche Pipeline, die wir schon hatten. Nur, dass jetzt die ALU einfach ein paar Mal da ist. Ja. Dazwischen gibt es noch was. Was ist zwischen Vektorrechner und Superskalar? Habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Hyperthreading, das. Genau, ne? Very Large Instruction Words. Jetzt kommt der Aha-Effekt. Ja, also ich habe als Programmierer die Aufgabe, ich darf immer, ich sag mal, 4 Instruktionen hinschreiben und die gehen so, wie sie sind, in die 4 Pipelines, die ich habe. Ja, also ich habe eine Pipeline, noch eine Pipeline, noch eine Pipeline, noch eine Pipeline. Ja, und dann nehme ich einfach meine 4 Befehle und stecke die entsprechend in die 4 Pipelines. Erster Punkt, wenn das alles, sagen wir mal, 32-Bit große Befehle sind, so wie unser Beispiel bisher, dann hole ich mir halt am Stück, was sind das dann, 4 mal 4 Byte, 16 Byte am Stück. Und die 16 Byte drösel ich auf in 4 Teile und ich stecke mit jedem Takt 4 Byte in jede Pipeline. Jo, Performance. Also wie man das machen könnte, das solltet ihr jetzt alle wissen. Ne? Ist im Prinzip ja kein ernsthafter Unterschied zwischen dem, was wir bisher gemacht haben und dem, das sind im Prinzip 4 Rechner parallel. Ja.
Also würde man diese Pakete immer voll bekommen und die einzelnen Instruktionen müssten nicht irgendwie auf Speicher warten, auf die anderen? Wenn dann könnte man nur eine Instruktion Speicher zugreifen machen, dann würde man einen vierfachen Durchsatz bekommen. Also das würde man nicht hinbekommen.
Okay, einen Hinderungsgrund hast du schon genannt. Wir können nur eine Instruktion haben, die zurzeit auf den Speicher zugreift. Also haben wir eine Pipeline, die speziell normalerweise für Memory ist. Also ich darf nie hier eine Load- oder Store-Instruktion reinschieben. Da auch nicht, da auch nicht. Alles Load-Store muss immer zum Beispiel im ersten Slot sozusagen drin liegen von der Instruktion. Ja, okay, also das schon mal gecancelt, das muss der Compiler irgendwie passend umsortieren. Da muss was anderes hin, gegebenenfalls NOPs. Sind wir wieder beim Thema, ne? Haben wir schon ein paar Mal. Wir haben viel Rechenpower, aber wir haben immer viele NOPs dabei. Ja?
Ja, ich meine, ein Nachteil davon wäre aber auch, dass ich immer vierfachen Stromverbrauch habe, obwohl ich eventuell ständig NOPs reinschiebe.
Ja. Ja, es gibt noch mehr, ich sag mal, Unschönheiten. Ja, schön ist wahrscheinlich was anderes.
Ja. Ja, mein Instruktionscode wird halt, hat immer die vierfache Größe im schlimmsten Fall. Wenn ich überhaupt immer nur eine Instruktion in das VLIB reinbringe und die restlichen drei NOPs ausführen,
also im schlimmsten Fall, ja. Okay, da muss man sagen, die modernen Compiler kriegen das leidlich hin. Aber, also ein Faktor 4 ist es lange nicht, aber ein Faktor 1 ist es auch nicht. Also das ist schon so ein Faktor 2 oder so an Speicheraufwand. Also Hälfte sind NOPs so. Ganz, ganz grober Daumen. Ja, was haben wir noch?
Ja. Nee, die Frage ist auch, was ich erlaube in jeder Pipeline, also ob ich meine ALU jetzt wirklich viermal duplizieren will, weil es halt Chipfläche irgendwie kostet. Oder ob
ja.
man erlaubt halt nur irgendwie, was weiß ich, 3 Additionen und eine Memory Operation zu einem Paket.
Man muss natürlich hier sagen, hier haben wir den Overhead noch viel größer. Also wenn wir hier vierfache Performance haben wollen, dann haben wir alles mal vier, die kompletten CPUs mit allem drum und dran. Hier haben wir ja beispielsweise die Memory Unit nur einmal, also der Aufwand wird schon kleiner, dementsprechend natürlich auch die Caches nur einmal statt viermal. Also der Aufwand ist schon deutlich geringer, selbst wenn ich hier in jedes Ding eine ALU einbaue.
Aber wenn es im Core ist, haben wir doch das Problem mit den Signallaufzeiten. Also der Core muss ja flächenmäßig irgendwie beschränkt bleiben, dass wenn ich in hoch genug Takt in die Signale noch ankomme, bei mehreren CPUs ist es dann nicht mehr.
Die Dinger sind ja voneinander völlig unabhängig. Okay, ja, hast recht.
Du musst auch gleichzeitig die Kiste schreiben.
Ja.
Ja, und gleich lang sollten sie möglichst auch sein, sonst hat das alles nichts gebracht.
Ja.
Also wenn man die eine Memory Unit steckt.
Ja, also hier eine Memory Unit noch zusätzlich rein, das geht in dem Sinne nicht, ne? Dann hätte ich hier in jedem Ding noch einen Knob zusätzlich. Mhm. Was man eventuell machen kann, also wenn es jetzt wirklich eine Load-Store-Architektur ist, dann kann man natürlich hier ALU und Memory-Unit sozusagen gleichzeitig in eine Stage packen. Ich mache ja entweder Memory-Zugriff oder ich rechne. Beides mache ich nicht. Aber dann kann ich beides in eine Pipeline-Stufe packen. Das könnte man so hinhauen. Ja, okay, bevor ich jetzt noch eine halbe Stunde frage, was ich eigentlich im Hinterkopf noch habe. Wir haben natürlich auch irgendwie noch unsere Sprünge. Und auch die kann ich natürlich nur in eine Pipeline reinstecken. Das macht ja nicht viel Sinn, wenn ich in einer Instruktion sage, spring mal dahin und spring mal dahin. Das soll aber rauskommen. Wenn man jetzt natürlich sagt, in so Größenordnung, jeder fünfte Befehl ist ein Jump, ja, dann hätten wir vier Befehle, die passen schön in meine Pipeline. Und der fünfte ist ein Jump und ja, ich habe nichts mehr.
Ja. Dann könnte man sich ja also quasi noch einen fünften Befehl dazu denken, der ein Jump ist und der auf die Flex aller vier Instruktionen zugreifen. Also der zum Beispiel zuerst auswählt, welches Flex-Register, also welches Ergebnis würde ich denn auf was richten springen und am Ende die Instruktion springt. Also quasi noch so Jump-Unit hinter allem.
Ja.
Die neuen Problem-Counter berechnet.
Soll heißen, der macht die Pipeline nicht nur das Jump, sondern zusätzlich noch eine Rechenoperation vorweg oder irgendwas. Ja, kostet natürlich jetzt eine Stufe dann wieder mehr.
Ja,
könnte man sich. Ja, so in dem Sinne geht es natürlich nicht. Du musst natürlich, wenn du immer hier 4 Byte große Befehle reinsteckst, dann kannst du hier normalerweise, kommt natürlich auf die Codierung drauf an, aber normalerweise es nicht schaffen, eine Addition und einen Jump in die 32-Bit reinzufummeln. Insofern hast du nur eine Sprunginstruktion. Ja, was ich damit sagen wollte, das mit der Memory Unit, das hat man heute, glaube ich, so einigermaßen im Griff. Also ein halbwegs brauchbarer Compiler, der braucht auf den Speicher wenig so zu greifen. Der hat 99% aller Werte, die er braucht, in Registern. Und damit hat sich das mit dem Memory erledigt. Was er natürlich nicht kann, ist hier unten das Jump irgendwie wegzudefinieren. Man kann es ein bisschen kleiner machen, das Problem mit Loop Unrolling und Co., ne, dass man möglichst wenig springt, bloß egal was, aber bloß nicht springen. Aber los werde ich das Problem natürlich nicht komplett. Und das ist heutzutage, glaube ich, das Hauptproblem bei den VLIW-Geschichten. Wir kriegen die Pipeline dann nicht wirklich voll. Also das, was du gemeint hast, es sind verdammt viele Knobs drin. Ja, also ich kriege in dem Moment, wo ich rechne, da haut das einigermaßen hin. Ja, und wenn es dann ums Springen geht, dann habe ich eine Handvoll Knobs dabei. Dann renne ich wieder wie blöd und dann eine Handvoll Knobs. Gut, und neben dem habe ich natürlich eventuell noch Bereiche, wo ich gar nicht 4 voneinander unabhängige Instruktionen habe, sondern irgendwie so wie hier, so eine hängt von der nächsten ab. Dann muss ich natürlich hier auch entsprechend viele Knobs dazwischen, entsprechend viele Knobs dazwischen, entsprechend viele Knobs dazwischen. Ja, und dann ist die Performance erstens im Keller und zweitens, so wie du ja auch schon richtig gesagt hast, der Speicherverbrauch, der steigt da einfach und für nichts. Ja, und dementsprechend sind die VLIW-Rechner heutzutage irgendwie, hat mal jemand mit einem gearbeitet? Ich auch nicht. Also die Dinger sind nicht wirklich verbreitet, auch wenn die Idee an sich möglicherweise gar nicht so schlecht wäre. Jo, also das wäre noch so ein Zwischenschritt, den wir jetzt haben zwischen einzelnen Pipelines, beziehungsweise wir haben mehrere völlig unabhängige Cores. Das wäre so ein Zwischenschritt. Man hat dann eben verschiedene Cores, die aber sozusagen, verschiedene Pipelines, die aber innerhalb von einer CPU sozusagen werkeln. Jo, eine Idee, wie wir die Knobs loswerden? Okay, das ist dann im Prinzip immer schon ein Superskalarrechner. Also ja, also Abstufungen gibt es. Die werden immer dann beide als Superskalar bezeichnet, plus manche dann mit In-Order bzw. Out-of-Order-Execution. Ja, also In-Order würde heißen, ich hole mir immer so viele Instruktionen, wie unabhängig sind. Und alles, was von dem davor abhängig ist, schmeiße ich erstmal wieder weg. Und dann im nächsten Schritt hole ich mir wieder so viele, wie unabhängig voneinander sind. Den Rest schmeiße ich wieder weg. Und Out-of-Order-Execution heißt, ich hole mir 4 Stück und suche mir die raus, die ich im Moment anfangen kann. Und das muss nicht notwendigerweise eine richtige Reihenfolge sein. Ich suche natürlich dann halt mal den einen, mal den anderen aus. Ja, okay, nee, das wäre aber noch immer superskalar. Aber wie könnte man jetzt, also sagen wir mal, wir haben immer 4 Instruktionen und die möchte ich immer in die Pipeline stecken können. Gegebenenfalls sind halt dann Knobs dabei. Aber die Knobs möchte ich jetzt, dass sie nicht die Hälfte des Speichers auffressen. Im ersten Beispiel, was ich euch gerade gesagt habe, haben wir gesagt, ich stecke immer 4 Byte in jede Stufe rein. Und jetzt sind natürlich auch die Knobs 4 Byte groß. Das Problem wäre ja schon ein bisschen kleiner, wenn die dann nur 1 Byte groß wären. Ne? Gut, was heißt das? Das heißt im Prinzip, ich brauche jetzt Instruktionen, die nicht immer alle gleich lang sind. Aber wir haben uns das ja neulich angeguckt, wie man sowas dann kodieren, dekodieren muss. Ich kann dann natürlich immer erstmal genügend viel holen, dass auch 4 lange Instruktionen in meinem Cache geholt werden. Und dann kann ich mir ausgucken, ist das erste Knob oder nicht. Ach, Knob ist kurz, kein Knob, dann ist es wohl länger. Und dann habe ich irgendwie... Ja, was ich hier hole, ist ein großer Vektor und den muss ich jetzt zerhacken in entsprechende Teilstückchen. Und das erste Teil, zweite Teil, dritte Teil, die stecke ich jetzt in meine Pipelines rein. So, wie macht man das? Na, letztendlich mit irgendwelchen Shiftern. Ne? Ich muss immer gucken, den Teil und den muss ich sozusagen wieder an Anfang shiften, den Teil an Anfang shiften oder an den Anfang hier in meine Pipeline reinshiften. Und das sind verdammt viele Multiplexer bzw. Shifter. Das dauert dann wieder eventuell. Aber so von der Idee her könnte man es hinkriegen, wenn man es entsprechend kodiert. Dann würde ja ein einzelnes Bit reichen, sozusagen, ich bin ein NOP oder ich bin ein sinniger Befehl. Und der Rest, keine Ahnung, 32 Bit, das ist dann entweder der eigentliche Befehl oder ja, gehört in die nächste Pipeline-Stufe. Das Problem kann man ausbauen. Was meint ihr denn, wie viel parallele Pipelines maximal dann überhaupt noch Performance-Gewinn geben? Also eine Pipeline ist sicherlich langsamer als zwei, kann man sich vorstellen. Drei könnte vielleicht auch noch besser sein, vier, ja.
Wenn jeder fünf Befehle im Chunk ist, dann wird acht halt nicht viel helfen.
Okay, wir haben immer gesagt, so mit Loop-Unrolling kann man das ja vielleicht noch ein bisschen ausdehnen. Ja, kann man nicht, doch, kann man so ein bisschen. Dann wird der Code nicht kleiner, nö, aber schneller. Also man munkelt, es gibt da Untersuchungen, dass bis hin zu etwa 25 Pipelines das noch Performance bringen kann. Kann. Nicht unbedingt muss, aber kann. Kommt natürlich jetzt definitiv aufs Programm drauf an und auf das entsprechende Loop-Unrolling. Was ist denn jetzt das Problem? Also das eine Problem ist sicherlich, wenn ich das so aufdrösel hier mit einzelnen Knobs da drin, die ein bisschen kürzer sind als andere, und das Ganze 25-fach, dann habe ich so viele Shifter und so viele Multiplexer hoffnungslos. Ja, Minu. Also es gibt Leute, die bauen sowas. Wer will, kann sich das bei YouTube angucken. Da gibt es so einen Bericht über einen, ich glaube, was hatte der? 32-fach Pipeline nebeneinander. Jo, also die Codierung muss man schon mal irgendwie ändern. Aber sagen wir mal, wir hätten einen Vektor, der wirklich 32 mal 4 Byte, also 128 Byte groß wäre. Das wäre ja schon eine Monsterinstruktion, ne? Könnt ihr euch vorstellen? Okay, in den meisten Fällen viele Knobs drin, aber egal. Das Problem ist an der Stelle schon mal, ich habe gar keinen Cache, der mir so viele Bytes am Stück liefern kann. Das sind 32 mal 32, das sind 1024 Leitungen alleine schon, die da parallel kommen. Was die gemacht haben, die haben das aufgeteilt auf zwei. Also das sind sozusagen zwei Pärchen mit jeweils 16 Pipelines, die sich mehr oder weniger unabhängig im Speicher Daten holen. Allerdings, jetzt natürlich Sprünge, so ganz unabhängig sollen sie ja nicht sein. Und da haben sie sich eine ganz krause Idee ausgedacht. Wenn das mein Programm ist und ich sage, spring doch mal dahin, dann macht er das auch. Und die eine Hälfte der CPU führt den Code aus und die andere Hälfte der CPU führt den Code aus. Die eine Hälfte erhöht ihren Programm-Counter und die andere Hälfte erniedrigt den Programm-Counter.
Was hat man damit gewonnen?
Man hat damit gewonnen, das erste, der Cache ist sozusagen halbiert. In dem Zusammenhang jetzt, haben wir ja vorhin gesagt, wir müssen hier die Knobs da irgendwie raussortieren. Und diese Knobs raussortieren, das dauert einfach. Also das ist ein exponentiell ansteigendes Problem, glaube ich. Und wenn ich das halbiere, dann, also die Vektorgröße halbiere, dann viertel ich den Aufwand. Und wenn ich den Aufwand viertel, na, dann kriege ich das vielleicht eher auf die Reihe als.
Ja.
Also ganz verstehe ich es jetzt nicht. Also der Program Counter wird erniedrigt, das heißt, dieser Code, der wird dann irgendwie rückwärts gelesen. Aber ich habe doch, wenn ich jetzt variablenlange Befehle habe, oder sind nur die Knobs kürzer? Weil ich meine, ansonsten weiß ich ja, ich meine, keine Ahnung, bei Intel zum Beispiel habe ich irgendwie meinen Prefix, da weiß ich, wie viel kommt, wenn ich das jetzt rückwärts lese.
Da sind die Bytes halt einfach rückwärts.
Naja, aber ich weiß ja zum Beispiel, bei Intel lese ich irgendwie ein Byte, dann weiß ich, okay, jetzt kommt noch ein Zip-Byte. Wenn ich jetzt rückwärts lese, dann habe ich irgendwie...
Dann kommt erst das Byte und dann das Zip-Byte. Bloß in einer anderen Reihenfolge jetzt.
Achso, die müssen dann auch in einer anderen Reihenfolge speichern.
Also möglich wäre das schon. Gut, das ändert noch nichts dran. Also wir haben den Aufwand jetzt sozusagen geviertelt. Aber auch das Viertel ist noch heftig. Was kann man da machen? Ja, von der Idee her, es ist nicht nur pur der Vektor mit den Instruktionen und ich muss mir die Instruktionen angucken, um zu wissen, wo fängt die nächste an, sondern es ist praktisch am Anfang mal ein Pointer und also dieser Vektor ist sozusagen in sich verpointert. Dann brauche ich brauche dann in dem Sinne nicht mehr unbedingt addieren. Beziehungsweise im Standardfall, ich müsste ja sozusagen die Länge von dem aufaddieren mit den und den und den und den und das Ganze 16 Mal. Und dann wüsste ich, wo der nächste Programm-Counter ist. Und das ist viel zu aufwendig. Dementsprechend stehen jetzt hier nur Offsets drin, sozusagen, dass ich weiß, wo der nächste anfängt. Diesen Offset, den packe ich praktisch in meinen Multiplexer rein und der sucht sich den passenden Shifter aus, ne, für den nächsten. Ja, und ich habe ein Offset einfach auf die nächste Instruktion, die ja dann danach kommt. Also ich brauche da auch gar nicht mehr, also na gut, einmal muss ich noch addieren, aber nicht 16 Mal. Ja, man kommt auf krause Ideen, wenn man noch versucht, irgendwie ein Tröpfchen Performance daraus zu quetschen. Das sind so die neuesten Ideen, die man da so hat. Ob sich das durchsetzt, weiß ich nicht, aber es sind natürlich Ideen, nochmal einen Hauch von Performance da wieder mehr rauszukriegen.
Schreibe ich hier lieber einen Compiler für Titanium, was ist das
da? Ja, wie man sowas irgendwie mal debuggen soll, wie man das kompilieren oder disassemblieren will, dass man das als Programmierer auch noch lesen kann. Oder auch ein Linker. Also jetzt, ich meine, wenn ich da irgendwie hinspringe, dann ist meine Funktion, die ich habe, irgendwie von da bis da. Ne? Die fängt nicht mehr da an und hört nicht mehr da auf, sondern die fängt da an und hört da auf. Wenn ich das jetzt aus einer Library zusammenklebe, auch schon wieder nicht so ganz einfach. Und das jetzt zu disassemblieren, wenn ich jetzt nur das Programm in die Finger kriege, weiß ich überhaupt nicht mehr, wo überhaupt eine Funktion anfängt, wo ich das Disassemblieren mal anfangen soll. Ne? Ja, gut, aber das sind natürlich so Randprobleme, die man dann, also das Hardware-Problem, glaube ich, ist das größere Problem. Jo, also, okay, das war so ein kleiner Ausflug in die Very Large Instruction Word-Ecke. Ich denke mal, die ist damit abgehandelt, also Pipeline wisst ihr, wie es geht und das Ganze mal 4 ist jetzt nicht wesentlich schwieriger zu begreifen. Jo, okay, machen wir an der Ecke weiter. Also das ist sozusagen die, ja, die Ecke, die sich, sage ich mal, mehr bewährt hat. Unter anderem natürlich deshalb, weil so ein Rechner mit 1, 2, 3 ganz vielen CPUs, naja, praktisch immer eine Obermenge, immer noch kompatibel ist zu einem Rechner, der nur eine CPU hat. Also auf so einem Rechner, da könnt ihr immer noch MS-DOS von 1980 drauflaufen lassen. Kein Problem. Dann schaltet man halt die ganz vielen CPUs aus, eine behält man und dann läuft auch noch das alte Pac-Man-Spiel. Auf so einer Kiste ein altes Pac-Man-Spiel könnt ihr knicken, ne? Da geht überhaupt nichts. Das würde zwar rein theoretisch, wenn man es neu kompilieren würde, rasend schnell gehen, aber neu kompilieren, ja, das meiste alte Zeugs ist in Assembler gehackt, da geht überhaupt nichts. Jo, dementsprechend die ganze Intel-Welt, aber ja, naja, eigentlich fast die ganze gesamte andere Welt für Spark-CPUs oder MIPS-CPUs oder so gilt das Gleiche. Man macht es eigentlich immer heutzutage sehr gern nach dem Muster. Ein Bus, da hängen die ganzen Speicher- und I/O-Geräte dran und auf der anderen Seite die CPUs. Und so nach dem Motto, naja, je nachdem wie viel Geld du bezahlst, kriegst du so und so viele CPUs. Fertig. Schön, aber es geht auch nur bedingt. Warum geht das nur bedingt?
Nee, die müssen alle auf den gleichen Speicher zugreifen. Über den gleichen Bus.
Und das ist der Flaschenhals. Und das ist ein mächtiger Flaschenhals. Also, kleine Story dazu. Wir hatten früher mal so ein Projekt, MEMSI. Ich weiß nicht, ob der eine oder das andere mal gehört hat, so im Museum oder so. Das waren Rechner von mit Motorola, 88.000er CPUs. Das waren somit die ersten, die überhaupt multiprozessorfähig waren. Ja, haben wir ja mal gesehen, die müssen sich ja irgendwie so abstimmen. Mal darf der eine, mal darf der andere. Die konnten das. Ja, und da konnte man so Schächtelchen kaufen und in diesem Schächtelchen war drin, ja, also das hier war sozusagen die Backplane und man konnte reinstecken Karten, Speicher, I/O-Karten und eben auch CPU-Karten. Und wir hatten uns da irgendwie ausgeguckt, pro Knoten 2 CPUs. Und irgendeiner von den schlaueren Leuten hat gemeint, oh nee, komm, wir, wenn wir schon was bauen, dann machen wir das richtig, 4 CPUs. Im letzten Nein haben wir die 2 wieder ausgebaut, weil mit den 4 ging es langsamer als mit 2. Warum? Die Dinger hatten am Anfang mehr oder weniger keine Caches, so ganz kleine mit ein paar Byte, mehr war das nicht. Und die standen sich halt ständig gegenseitig auf den Füßen am Bus. Das hat überhaupt nichts gebracht. Im Gegenteil, durch die Koordinierung, wenn man jetzt mehrere CPUs hat, dann muss man ja auch noch mehr koordinieren, das wurde eher schlimmer als besser. Performance hat das überhaupt nichts mehr gebracht. Jo, das sieht heutzutage immer noch so aus, es sei denn, Punkt, Punkt, worauf muss man achten, wenn man sich so einen Rechner baut?
Also was die Sache halt einfacher macht, ist, wenn man das mit der Cache-Kohärenz nicht mehr so ernst nimmt. Also, ja, also in meinem Cache ist es in meinem Cache, die anderen sehen es nicht. Das macht die Programmierung nicht hübscher. Und was vielleicht auch noch hilft, ist so ein Cache-Kohärenz-Protokoll, wenn man eine Kohärenz will, dass sie nicht alle über den Bus müssen, sondern Cache-Lines direkt untereinander austauschen können. So, ich habe das jetzt hier geschrieben, wer will die denn noch haben?
Ja, okay, das mit der Cache-Kohärenz, das habe ich noch nicht angesprochen, das kommt noch. Aber selbst wenn ich die Cache-Kohärenz mal knicke und sage, auch mir doch wurscht, die N CPUs sind so unabhängig voneinander, alle bearbeiten so eigene Programme, spielt eigentlich keine Rolle. Selbst dann muss ich noch auf was achten, und ganz massiv drauf achten. Ja, okay. Ja, und wann tun sie es nicht? Schlicht, wenn die Caches groß genug sind. Ne? Also, wenn ich einen Rechner habe, der im Prinzip einen gigantisch großen Cache pro CPU hat, dann mag das funktionieren. Dann ist jede CPU für sich nahezu autark, es sei denn, irgendwann sie muss mal Ausgabe machen. Okay, wenn nicht alle gleichzeitig I/O machen wollen, also sprich, sie im Wesentlichen am Rechnen sind, dann könnte das ordentlich funktionieren. Was natürlich im Umkehrschluss auch wieder heißt, ja, ich kann nicht einen beliebig großen Cache einbauen, soll heißen, ich muss mit dem Cache, den ich habe, klarkommen. Also wenn ich irgendwas parallel programmiere, so nach dem Motto, mach was du willst, rechne was du willst, aber bitte in deinem Cache. Wenn ich auf meinen Cache nicht aufpasse bei paralleler Programmierung, dann kann ich es in vielen Fällen auch schlicht sein lassen mit dem Parallel. Jo, okay, also das ist so heute, sage ich mal, der Standardfall. Manchmal, ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt das Problem habe? Ich habe schon auf meine Caches aufgepasst und ich habe schon die CPUs mit den größten Caches gekauft, aber ja, 4 CPUs und das wird jetzt zäh. Wenn ich die 5. reinstecke, dann bringt es mir schon nichts mehr. Mache ich ihn dann.
Könnte man 2 Busse verbauen? Also einen für I.O. und einen für Speicher oder so, wenn ich viel I.O.
habe? Ja, jetzt die Frage, wo schließe ich denn den Bus an? Ja, rein theoretisch geht das. Ne? Also ich könnte CPUs bauen, die jetzt eben nicht nur einen Busanschluss haben, sondern sie haben vielleicht 2 Busanschlüsse. Und ich habe irgendwie einen I.O.-Bus und ich habe einen Memory-Bus. Dann könnte ich das Problem im Prinzip zumindest mal halbieren. Ich kann das natürlich fortsetzen. Ich könnte natürlich auch noch einen dritten und dann habe ich ein Mem0 und Mem1 Bus. Geht das? Geht das nicht?
Könnte ja zum Beispiel am Wortbit erkennen, welchen Bus ich verwende. Dann ist die eine Hälfte der Wörter in dem Speicher hier, die andere in dem anderen und für die CPU macht es keinen Unterschied.
Ne? Also von der Idee her ist das so ähnlich, wie wir uns das mal angeguckt haben mit den 2 Caches. Wenn ich mir viel aus meinem Speicher am Stück holen will, dann haben wir gesagt, nehmen wir 2 Caches. Ja, und der Aufwand war eigentlich nicht größer, außer dass ich halt 2-mal den Bus brauche. Und wenn man 2-mal den Bus braucht, naja, die Busse heutzutage, das sind Größenordnung 200 Signalleitungen. Das tut schon ein bisschen weh. Nichtsdestotrotz, das macht man. Das ist eine Idee, kann man tun. Du hattest noch eine andere Idee?
Ja, man kann jeder CPU einen eigenen Speicher geben.
Ja. Also, wir haben unsere CPUs, wie gerade. Die sind auch schön gekoppelt irgendwie an einen gemeinsamen Speicher. Aber wir können ihn auch noch irgendwie extra Speicher geben. Ähnliche Idee wie hier. Ne? Wir haben jetzt 2 Busse. Jo. Und wenn man hier einen eigenen für sich Speicher hat, da fummelt kein anderer drauf rum, da darf ich immer lesen, immer schreiben.
Also ich dachte eigentlich eher so was wie eine Nummer halt, dass die dann schon in den Speicher von anderen greifen könnten.
Okay, gibt es auch noch. Also, haben wir unsere CPUs. Und jeder hat einen Speicher. Und jetzt sind sie nur noch über einen Bus verbunden, den sie aber nur dann benutzen, wenn sie, was weiß ich, mal zum Beispiel auf den Speicher zugreifen wollen. Das ist dann das NUMA, beziehungsweise das ist auch NUMA, was heißt NUMA? Non-Unified Memory Access, also im Sinne von, es ist nicht die Zugriffszeit bei allen Zugriffen gleich. Also wenn ich auf meinen Speicher zugreife, das geht schnell. Wenn ich erst den Bus allozieren muss und dann einer anderen CPU Bescheid sagen muss, gib mir doch mal deinen Inhalt sowieso, das dauert länger. Jo, damit könnte man aber rein theoretisch die Performance natürlich extrem steigern. Ich könnte einbauen so viele CPUs wie ich will. Jeder hat ihren eigenen Speicher, da kann sie perfekt schnell drauf rechnen. Warum macht man das nicht? Oder nur in, ja, einmal, ne? Das ist nicht umsonst, logisch.
Das macht keinen Spaß dafür, Programme zu schreiben.
Genau.
Also dieses Feature halt ausnutzen, trotzdem Multithreader zu.
Also was ich machen muss, ich muss ja mir immer Gedanken drüber machen, ja, wenn die hier miteinander kooperieren sollen, also wenn sie verschiedene Programme ausführen, ist kein Thema. Der führt das Programm aus, was da liegt, und dann ist er für sich alleine. Aber interessant ist natürlich, ja, Performance brauche ich dann für große Aufgaben, wo ich alle CPUs gleichzeitig dran setze. Ja, und wie invertiere ich jetzt eine Matrix, die irgendwie Ja, dann muss ich die Häppchen meiner Matrix irgendwie verteilen auf die Speicherbereiche. Und dann invertiere ich irgendwie Teile, soweit das überhaupt geht, und verteile die wieder an die anderen Prozessoren, damit die sich irgendwie die CPU, die Matrix wieder zusammenkleben können oder so. Dann habe ich eigentlich ein, wenn ich ein normales Programm schreibe, sequenziell, dann habe ich ein Programm, was so groß ist. Und wenn ich das parallelisiere, dann habe ich ein Programm, was plötzlich so groß ist. Ja, das macht man mal, wenn es dann unbedingt sein muss, aber nicht freiwillig. Hier genau das gleiche, Prinzip das gleiche. Hier wäre es natürlich, ja, das wäre mir wurscht. Na gut, ist insofern nicht wurscht, als dass natürlich hier auch wieder jeder so seinen eigenen Cache hat. Und auch da muss ich natürlich aufpassen, ich muss meine Matrix, die ich da invertieren will, die muss, wenn es irgendwie geht, hier in den Caches liegen. Und auch die Caches sind natürlich wieder irgendwie so Numa-mäßig, ne? Also das hier könnte ich natürlich, das ist so eine Art Cache. Jo. Okay. Was kann man noch tun?
Man kann die Topologie ja irgendwie mal komplett ändern. Dass man sagt, es hängen nicht alle CPUs in einem Bus, sondern es gibt irgendwie so Master- und Slave-CPUs und die Slave-CPUs müssen über die Master-CPUs auf diesen Bus zugreifen.
Sag mal verschiedene Topologien und dann weiß wahrscheinlich jeder schon, was gemeint ist. Ihr habt alle irgendwie schon mal gesehen. Also, was wir machen, wir bauen irgendwie Rechner mit Bus und I.O. und Memory und was weiß ich. Und da haben wir halt ein paar solche Rechner und die Rechner verschalten wir miteinander. Entweder haben sie einen Bus zwischen sich oder sie haben InfiniBand oder Ethernet oder weiß der Henker, wie auch immer das Ding heißt. Und dann sind wir halt bei der Programmierung irgendwie so mit MPI oder sowas. Message Passing. Macht aber auch keinen Spaß, Programme dafür zu schreiben.
Ja, wenn man irgendwie so ein Grid macht, wo jeder nur mit seinen Nachbarn reden kann.
Und dann wird es noch ekliger.
Ja.
Ne? Also man kann das beliebig ausdehnen, das Programmierproblem, aber man kann rein theoretisch immer mehr Performance dabei rausholen. Theoretisch. In der Praxis ist das einfach eklig. Jo, also deshalb, wenn es irgendwie geht, schauen, dass man mit einer CPU klarkommt. Alles andere wird unschön. Jo, aber jetzt denken wir uns mal, unsere CPU ist am Ende der Fahnenstange, wir brauchen mehrere. Also, fangen wir mal mit dem an. Könnt ihr euch vorstellen, das ist im Prinzip natürlich ein Teil hiervon. Ich kann natürlich jetzt solche Rechner jetzt wieder über Ethernet oder so miteinander verbinden und dann habe ich halt ein Cluster-Grid-Computing. Also das ist das, was uns mal interessieren soll. Wie schaffen wir das jetzt, mehrere CPUs an einem Problem rumwerkeln zu lassen? Schauen wir erstmal, da kommen noch so einige Problemchen auf uns zu. Also, wenn die Prozessoren voneinander unabhängig sind, der eine macht ein GCC, der andere ein VI, dann ist das Thema gegessen, alles erledigt. Interessant wird es, wenn die an einer gemeinsamen Arbeit an einer gemeinsamen Aufgabe werkeln sollen. Dann sollen sie, naja, sie sollen zwar gemeinsam an der Arbeit rumwerkeln, aber sie sollen natürlich nicht identisch das Gleiche tun. Dass sie zweimal die gleichen Zahlen aufaddieren, das macht keinen Sinn, sondern der eine soll entweder das Pärchen aufaddieren, der andere ein anderes Pärchen, oder dass man sagt, naja, sie sollen gar nicht gleichzeitig addieren, sondern der eine soll, was weiß ich, den Mittelwert berechnen und der andere das Maximum oder irgend sowas. Also da kann man immer sagen, ja, entweder wir haben verschiedene Daten, alle CPUs machen zwar gleichzeitig eine Addition, aber der eine mit den einen, der andere mit den anderen Daten, oder sie sollen komplett was Unterschiedliches im Programmcode abarbeiten. Das nächste ist, sie sollen zwar alle an der Arbeit mitarbeiten, aber normalerweise funktioniert das nicht, wenn alle gleichzeitig losrennen. Sondern es muss im Allgemeinen irgendwie eine Art von Chef geben und der Chef guckt erstmal, wie ist denn die Aufgabe gestrickt, wie viele Sklaven kann ich da überhaupt brauchen, wie kann ich die Arbeit an die Sklaven verteilen. Ja, dementsprechend gibt es in den SMP-Rechnern, die wir uns da gerade angeguckt haben, normalerweise irgendeinen ausgezeichneten Prozessor, der dann als Boot-Prozessor bezeichnet wird, der initialisiert den ganzen Kram erst einmal. Also beispielsweise erstmal das BIOS initialisieren, den zum Beispiel Linux-Kern laden, und wenn der Linux-Kern geladen ist, dann okay, dann können die anderen Prozessoren mithelfen und die ganzen Prozesse ablaufen lassen. Jo, wenn sie jetzt alle irgendwie so ein bisschen unterschiedlich arbeiten sollen, wie macht man das? Am einfachsten wäre es, wenn jeder Prozessor einfach schlicht eine eigene Nummer hat. Dann kann ich sowas hinschreiben, so eine Art Switch, MyID, Case 0, okay, ich bin wohl der Chef, ich mache das und das, Case 1, Case 2, dann macht jeder halt was Verschiedenes. Oder hier beim Booten am Anfang, if ID ungleich 0, Däumchen drehen, ja, und alle, der Nuller, der macht dann irgendwie sinniger Arbeit. Wo kriegen wir eine Nummer her? Normalerweise kaufe ich von, keine Ahnung, Motorola einen Prozessor von der Stange. Und wenn ich jetzt so ein System hier aufbaue, dann kaufe ich halt 4 von der Stange. Die sind alle gleich.
Hier muss ich ja beim Start vergeben, die Nummer. Also die am Anfang läuft ja nur der Boot-Prozessor und die anderen nicht.
Und wenn ein Prozessor Strom kriegt, dann rennt er los.
Ja, aber ich meine, man muss die ja in der Regel erst aufwecken mit so einem, IPI.
Nö, ja, jein. Aber woher weiß der eine, dass er schon losrennen soll, und woher weiß der andere, dass er erstmal auf den Interprozess-Ding da warten soll? Dann muss er ja schon irgendwie wieder. Ja, das wäre eine Idee. Also wir haben hier so ein System mit in diesem Falle 4 Sockeln. Und dann hat der erste Sockel hat halt 0,0, der nächste Sockel ist mit 0,1, der nächste mit 1,0 und der letzte Sockel mit 1,1. Und dann, was weiß ich, wenn der Prozessor Speicherzelle 93 liest, dann liest er keinen echten Speicher, sondern dann holt er sich halt hier die 2 Bits. Oder er liest ein Register aus oder naja, so ein ID-Register oder so. Was dann eigentlich gar kein Register in dem Sinne ist, sondern das ist einfach, man holt sich die 2 Pins, die 2 Werte von da. Das ist eine Möglichkeit, die macht man heutzutage auch. Ja. Andere Variante. Ja, von Intel zum Beispiel gibt es die viel gescholtene Prozessor-ID. Die eigentlich, glaube ich, dafür im Wesentlichen gedacht war, so für Lizenzgeschichten. Wenn ich mir eine Lizenz für Word kaufe, dann kaufe ich sie mir für die Prozessor-ID so und so und dann läuft das Ding nur auf dem Prozessor und sonst nirgendwo. Wo die Linux-Leute dann gleich gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Okay, dann hat Intel nachgegeben und haben gesagt, naja, dann machen wir diese Prozessor-ID abschaltbar. Also man kann sie abfragen mit einem Befehl, aber ich kann diesen Befehl wiederum ausschalten. Dann gibt es da keine mehr. Jo, wo kriegt man denn so eine ID her? Die stammt ja jetzt nicht vom Motherboard, weil dann hätte ja jeder auf der Welt, der das gleiche Motherboard hat, hätte die gleiche ID. Ja, im Prinzip macht man es so. Allerdings muss man dazu sagen, das verkompliziert den Herstellungsprozess jetzt wieder vom Prozessor. Ich habe nicht mehr wirklich gleiche Prozessoren, sondern die sind alle so ein bisschen verschieden. Also häufig macht man so, man fertigt sie erstmal alle gleich und dann kommt irgendwie ein Laserstrahl und der Laserstrahl, der macht einzelne Transistoren nochmal kaputt, nachträglich. Und schreibt damit sozusagen Nullen und Einsen an spezielle Stellen. Und dann hat jeder Prozessor nach Intel eine eigene Nummer. Aber solche Nummer. Intel baut natürlich nicht nur einen Prozessor am Tag, sondern die bauen Ne? Ein paar mehr davon. Soll heißen, wenn ich mir dann aus dem Laden mal 3 Prozessoren kaufe, naja, dann sage ich mal, hat der eine die Nummer 25, der andere die 31 und der die 7. Naja, und davor kommen noch 20 weitere Stellen, aber ich schreibe erstmal nur die hin. Wer ist denn jetzt der Bootprozessor? Ja, okay, Compare Exchange, da kommen wir noch zu.
Ich könnte die Prozessleitungen der, also fast alle Prozessoren, ein bisschen länger auf Low lassen und der eine rennt ein bisschen früher los. Dann ist dann schneller.
Okay, und der könnte dann irgendwo in irgendeiner Speicherzelle eine 1 setzen, so nach dem Motto, ja, ja, ich bin Chef, ihr nicht mehr. Wäre eine Möglichkeit. Jo. Also hier könnte man jetzt sagen, da sollte, wäre eine Möglichkeit, der mit der kleinsten ID ist Chef. Das könnte man mit so einem Compare und Exchange, könnte man das rauskaspern. Man schreibt immer eine Speicherzelle voll und wenn ich eine kleinere Zahl habe, als die da drin steht, dann schreibe ich meine rein, bis irgendwie, dass sich nichts mehr ändert und dann ist derjenige entsprechend Chef. Das kann einem hier eventuell sogar auch passieren. Also die Motherboards, die werden zwar so gefertigt, dass im Prinzip dass der die Nummer 0 kriegt, der die Nummer 1, der die Nummer 2, der die Nummer 3. Ja, da muss man bloß einen schlauen Benutzer haben, der auch in der richtigen Reihenfolge die CPUs da reinsteckt. Woher weiß ich denn, wenn ich ein Motherboard mit 4 Sockeln habe, wo muss ich denn meinen 0. Prozessor hinstecken? Ja. Das war von der ehemaligen VI43 Medusa. Ich weiß nicht, vielleicht kennt die noch jemand. Nee. Die hatte sowas. Ja, ist mir auch noch eine Idee. Die hatte hier noch so einen ganz kleinen Prozessor dabei. Das waren alles Intel 386er und das war ein. Lass mich lügen, irgendwas ganz Kleines, irgend so ein 80, 88 oder irgend sowas. Und der hat nichts anderes gemacht, als sozusagen die Reset-Leitung kontrolliert. Auch eine Idee, jawohl. Ja, also man sieht, das Problem lässt sich wohl irgendwie lösen. Es ist nicht trivial, aber man kann es lösen. Nächstes Problem. Also. Wenn wir jetzt unseren Rechner haben mit unseren 4 CPUs, oder nehmen wir mal den hier mit 3 CPUs, und wir haben hier unten dran unsere I.O.-Geräte, dann hat das I.O.-Gerät einen Interrupt-Pin. Herr Lehrer, ich weiß was. Wo kabel ich denn den jetzt hin? Also, wäre natürlich die Möglichkeit, ich schließt den Interrupt-Pin immer da an. Jetzt kann es mir aber passieren, die 2 CPUs, die machen im Moment eigentlich gar nichts. Es läuft gerade ein Prozess, mehr läuft nicht. Und der ausgerechnet läuft auf dem, aber genau den unterbreche ich, weil jetzt gerade hier ein I.O.-Interrupt kommt. Ungeschickt. Auf der anderen Seite, man könnte natürlich sagen, wenn wir jetzt hier mehrere I.O.-Geräte haben, die können wir im Prinzip dann schön verteilen. Jede CPU kümmert sich um ein I.O.-Gerät. Ja, am schönsten wäre es aber natürlich, egal von wo jetzt ein Interrupt kommt, dass der an den Prozessor geschickt werden würde, der gerade nichts zu tun hat oder mindestens mal irgend so ein, naja, so ein Prozess kann man machen, muss man nicht. Gerade abarbeitet irgendein Prozess mit niedriger Priorität. Jo, da sollten die Interrupts hin. Die Frage, wie?
Man gönnt sich einen coolen Interrupt-Prozessor, den man alle Prozessoren anschließt und an den alle I/O-Interrupt-Leitungen kommen und der kümmert sich darum, dass der richtige Interrupt an die richtige CPU kommt.
Ja, woher weiß der, welches die richtige CPU ist?
Ja, indem er noch zusätzliches Wissen hat, dass die CPU halt eingestellt hat, ich habe gerade folgende Interrupt-Priorität und ich kriege dann zum Beispiel nur Interrupts mit einer höheren Interrupt-Priorität, als ich es gerade habe.
Okay, das ist im Wesentlichen die Lösung, die merken wir uns mal, die brauchen wir nachher nochmal im anderen Zusammenhang. Jo, das nächste Problem, was jetzt auftaucht, was wir vorher auch nicht hatten. Sagen wir mal, wir haben hier einen Prozess auf unserem Prozessor 25 laufen und der generiert ein Kind. Dann trägt er das Kind in die Prozesskontrollblockliste ein, also im Speicher trägt er irgendwie ein, naja, es gibt einen weiteren Prozess. Ja, schön für den Prozess, der liegt jetzt im Speicher und da gammelt er vor sich hin. Also um den ausführen zu können, müssen wir jetzt irgendeiner anderen CPU sagen, die hier irgendwie idlen, mach doch mal. Guck mal in die Prozessliste, da ist was für dich. Nur die Frage, wie sagen wir einem anderen Prozessor, wie geben wir dem so einen Stups? Also von der Idee her, wir müssen auch anderen Prozessoren jetzt Interrupts generieren können. Also das war ein Beispiel hier, neuer lauffähiger Prozess. So ähnlich natürlich auch, wenn ein Prozess einen anderen aufwecken will. Also typischer Fall, ich habe eine Pipeline, also Unix-Pipe-Zeichen, was weiß ich, ein Prozess, der irgendwie Daten generiert und ein grep oder was dahinter, was jetzt irgendwie aus dem Datenstrom was rausfiltert. Naja, der eine, der jetzt Daten produziert, der muss dem anderen ab und zu mal Bescheid sagen, du, in der Pipeline, da steht was, kannst du rausholen. Wenn die aber jetzt auf zwei verschiedenen Prozessoren laufen, die zwei verschiedenen Prozesse, wie sagt die eine CPU der anderen Bescheid? Interrupt. Jo, und so ähnlich, jetzt kann ich natürlich auf meiner Konsole zum Beispiel Ctrl-C tippen, Abbruch von meinem Programm. Naja, Konsole ist ein Prozess, aber da drin läuft jetzt mein eigentlicher Prozess, den ich abbrechen will. Naja, dann muss die Konsole dem laufenden Prozess Bescheid geben, lass mal gut sein, Schluss jetzt. Auch da letztendlich wieder, ich muss einem anderen Prozessor einen Hinweis geben können. Jo, das gilt nicht nur für einzelnen Prozessor, also die Beispiele, die jetzt gerade da waren, waren für einzelne Prozessoren. Ich habe einen Prozess auf einem anderen, dem ich irgendwas mitteilen will. Es kann aber auch sein, dass ich ganz in Gruppen irgendwas mitteilen muss. Ein Beispiel ist, wenn sich an der Ablaufumgebung, wie das so schön heißt, was ändert. Beispiel? Ah, Beispiel steht da, okay. Page-Tabellen. Wenn hier drei Threads von einem Prozess laufen und der eine Prozess macht ein New oder ein Malloc oder sowas und erweitert damit seinen Adressbereich, dann ändert er die Page-Tabellen im Speicher. Damit weiß der andere Thread noch lange nicht, dass da ein neuer Speicherbereich für ihn da ist. Und genauso umgekehrt, wenn er hier einen Speicherbereich freigibt, dann kann es sein, dass der ihn immer noch lustig weiter benutzt. Und der genauso. Also im Prinzip alle Prozessoren, die irgendwie in dem Prozess arbeiten, alles Threads. Also da muss ich dann auch gegebenenfalls ganzen Prozessorgruppen Interrupts schicken können. Jo, dann haben wir noch die normalen Interrupts, also I/O-Geräte, die haben wir natürlich auch noch, die irgendwelche Interrupts produzieren. Wir haben CPUs, die Interrupts generieren, also das ist jetzt neu, bisher waren es nur I/O-Geräte, jetzt haben wir auch ja, das, was du richtig als IP bezeichnet hast, so ein Interprozess, Interprozessor-Interrupt, IP, die haben wir jetzt neu. Jo, und jetzt auf der einen Seite muss im Prinzip natürlich jede CPU Interrupt entgegennehmen können. Aber, haben wir ja vorhin gesagt, nicht jede muss jeden Interrupt entgegennehmen, sondern wenn es geht, immer die CPU mit der niedrigsten Prozesspriorität. Das gilt manchmal, nicht immer. Ja, also hier an dem Beispiel, wenn ich jetzt Paging-Tabellen ändere, dann schicke ich einen Interrupt an alle Prozessoren. Da soll es natürlich wirklich an alle gehen oder an alle die Threads bearbeiten. Jetzt völlig wurscht, welche Priorität zu haben. Muss. Fertig. Bei den anderen hier, ne, also wenn ich einen neuen Prozess generiere im Hauptspeicher und ich möchte dem Prozessor Bescheid geben, da hast du Arbeit, dann soll es wiederum an den mit der niedrigsten Priorität gehen. Ich will ja nicht irgendwie einen Hochprioren-Prozess abbrechen, um einen niedrigen Prioren laufen zu lassen, sondern hier umgekehrt. Jo, die, ja, was sind es jetzt, 4 Pünktchen hier, die müssen wir jetzt irgendwie in unsere CPU mit reinfummeln. Und wie machen wir das? Und das geht in die Richtung, die du so also angedeutet hast gerade eben. Wir brauchen irgendeinen I.O.-Baustein oder sowas, der jetzt von allen die Interrupts entgegennimmt und jetzt geeignet weiterverteilt. Und das System, das wird normalerweise aus 2 Teilen zusammengestöpselt. Nämlich einmal, jede CPU selber hat ihren eigenen ja, Programmable Interrupt Controller, PIC. Aber nachdem es den PIC im System schon gab früher bei Intel, heißt das Ding jetzt APIC, Advanced Programmable Interrupt Controller. Das Ding ist jetzt bei jeder CPU dabei. Jede CPU regelt das mit ihren Interrupts gar nicht mehr selber eigentlich, sondern regelt das über diesen APIC. Jo, und zusätzlich gibt es jetzt noch einen IO-APIC, der jetzt eben von allen IO-Geräten die Interrupts entgegennimmt und gegebenenfalls an die CPUs, so wie du es vorhin angedeutet hast, weiterverteilt. Und zwar jetzt so, dass es immer an den Prozessor geht, mit der niedrigsten Prozesspriorität. Na. Wo bin ich denn jetzt? Völlig falsch. Jo, dann kriegt man dieses Bildchen. Also wir haben unsere CPU, so wie wir sie kennen, ne? Ganz normale CPU, angeschlossen am Hauptbus und jede CPU hat ihren Interrupt-Pin, dass sie irgendwie so in ihrer Pipeline diese Interrupt-Abarbeitung anstoßen kann. Jo, und die Steuerung von diesem Pin, die übernimmt jetzt allerdings ein entsprechend zugeordneter Interrupt-Controller, der auch wieder am Hauptbus dran ist. Warum? Ganz einfach, dass man ihn letztendlich programmieren kann. Welchen Interrupt hätte ich gerne? Welchen Interrupt würde ich gerne verschicken? Und so weiter. Jo, und die sind jetzt verkabelt alle miteinander über einen, ja, also nicht den Main-Bus, sondern nochmal einen Extra-Bus. Und darüber können die sich unterhalten, letztendlich völlig unabhängig von den CPUs. Die können sich unterhalten, ja, meine CPU möchte gern den Interrupt 13 verschicken an den mit der niedrigsten Priorität. Mach mal. Und dann können die hier auskaspern, wer jetzt diesen Interrupt entgegennehmen soll. Jo, und so ähnlich angekabelt ist auch dieser IO-APIC. Der nimmt jetzt von allen Geräten die Interrupt-Requests entgegen. Und redet jetzt mit den, also auch hier wieder über den Bus, mit den ganzen APICs. Nämlich, wenn jetzt hier ein Interrupt kommt, der Interrupt 3 kommt, ja, wer möchte Interrupt 3 bearbeiten? Das wird sozusagen als Request auf diesen Bus da oben gegeben und eine CPU sollte jetzt antworten, naja, mache ich schon. Jo, so wie du gesagt hast, das sind im Prinzip unabhängige I/O-Geräte. Ne? Sie haben irgendwelche Ports, über die man sie ansprechen kann. Sie haben irgendwie so eine Art Netzwerk, so eine Art Netzwerkcontroller. Ethernet ist nicht viel anders, da kann man irgendwelche Nachrichten drüber verschicken. Und sie haben halt diesen einen Interrupt-Pin, beziehungsweise hier so ähnlich, halt da noch ein paar mehr davon. Jo, gut, was kann man dazu noch sagen? Diese APICs, die sind im Allgemeinen in den heutigen CPUs schon gleich mit drin. Also wenn man jetzt irgendeinen Intel-Prozessor kauft und es nicht gerade ein Prozessor für ein dediziertes Monoprozessorsystem ist, dann ist dann APIC gleich mit dabei. Es gibt noch diese, wie heißen die, Celeron-Prozessoren oder was? Waren das die? Ich weiß es nicht mehr auswendig. Die haben keine APICs, die sind nicht dafür gedacht, für Multiprozessorsysteme verbaut zu werden. Alle anderen haben so ein Ding normalerweise. Jo, wie machen wir das jetzt aber? Also wir haben ja immer noch das Problem, also jetzt können die zwar miteinander reden, aber wenn der jetzt sagt, ich habe Interrupt 3, den möchte ich verschicken an den mit der niedrigsten Priorität. Woher weiß der I/O-APIC, wer jetzt der Prozessor mit der niedrigsten Priorität ist? Eine Variante, das könnte Dame natürlich vorher gesagt haben. Nö. Wäre möglich, klar. Es gibt ein ganz pfiffiges Verfahren, wie man das rauskriegt, ohne das vorher verteilen zu müssen. Man muss natürlich dazu sagen, es kann auch sein, dass Prozesse die gleiche Priorität haben.
Ja, dann einer von
denen. Ja. Okay, also man kann die Prioritäten, das kann man schon mal dazu sagen, die kann man eindeutig machen, dadurch, dass man einfach die Nummer hinten dran klebt. Also wenn der die Priorität 1 hat, dann machen wir eine 125 draus. Wenn der die Priorität 1 hat, dann machen wir eine 131 draus. Wenn der mit der Priorität läuft, dann hat er die Priorität 1 läuft, dann hat er die Priorität 107. Ne? So von der Idee her. Dann haben sie zwar alle im Prinzip vom Programm her die gleiche Priorität abzuarbeiten. Dann ist es eigentlich auch wurscht, wen ich unterbreche. Ja, dann nehme ich halt den Prozessor mit der niedrigsten Prozessor-ID zum Beispiel. Okay, also damit können wir das Problem schon mal eingrenzen, dass man sagt, naja, die müssen verschieden sein. Okay, verschieden, kriegen wir sie hin. Ja, jetzt sagst du so Intervallschachtelung, immer halbieren das Intervall und dann werden wir doch mal irgendwann einen rauskriegen, wer es jetzt gerade ist. Jo, Prioritäten in der Intel-Welt sind, lass mich lügen, ich glaube sogar 32 Bitzahlen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es kann relativ viele geben. Und auch die Prozessor-ID, die letztendlich hinten dran geklebt wird, das ist auch eine Zahl bis, also 0 bis 63, glaube ich, also 63 Prozessoren.
Das sind schon die echt fancy Teile.
Es sind 256 Prioritäten, die die Interrupts kriegen können. Aber es kann rein theoretisch, jedenfalls Intel Design, 64 Prozessoren oder 64 Cores im System geben. Das heißt, die Nummer ist schon mal eine 6-Bit-Zahl. Und dann kommen noch die, ja, ich weiß nicht, wie viele Bits das sind, für die eigentliche Priorität dazu. Also mindestens 8. Wie kriegen wir jetzt schnell raus, wer es ist? Wer kennt den CAN-Bus? Wer weiß, was das ist? Was ist denn das?
Ich habe die Spezifikation noch nicht schlecht gelesen, aber im Automobil wird es doch viel verwendet.
Warum wird es im Automobil gerne verwendet?
Ich glaube, weil man einfach mehrere Geräte dranhängen kann und die dann in Kommunikation natürlich selber auskaschen, ohne dass es den Master braucht.
Das geht ja in die Richtung, ja.
Also besonders cool an diesen Bussen ist, dass sie dadurch rausfinden, wer der Höchstpilot ist, indem jeder, also bitweise seine Adresse auf dem Bus legt. Und die 0 ist halt schwach 0, die 1 ist wirklich treibend 1. Und dann legt man seinen Wert drauf und schaut im Bus, ist es mein Wert oder ist es der andere Wert? Also ist quasi meine schwache 0 überschrieben worden.
Genau.
Wenn ich überschrieben worden bin, dann höre ich auf zu kommunizieren.
Also, wenn wir, sagen wir mal, zwei Sender haben, zwei, die gleichzeitig anfangen wollen, irgendwas zu senden, und deshalb ist es ganz gern im Automobil genommen, es ist nämlich nur eine Leitung, dann ist das schön billig. Und dann sendet man halt auf dem Bus irgendwie als erstes mal, sagen wir mal, seine eigene ID. So, und der zweite, der auch denkt, ach, ich möchte auch anfangen zu senden, der sendet auch. Sagen wir mal, der hat die ID. Ne? Also hier sieht man, bis dahin, hier sind sie gleich, da sind sie gleich, da sind sie gleich. Erst in dem Takt unterscheiden sie sich. Ja, und jetzt, wie du schon sagst, das ist eine schwache 0 und eine starke 1. Das heißt, auf dem Bus zu sehen, ist das da. Ja, und dann merkt derjenige, der zweite in diesem Falle, ich habe eine 0 gesendet, aber ich empfange eine 1. Oh, na, dann bin ich wohl nicht der mit der höchsten Priorität. Dann lasse ich das mit dem Senden mal sein. Ja, und dann, der merkt ja keinen Unterschied. Er schickt eine 1 und auf dem Bus sieht er eine 1. Also aus seiner Sicht flutscht alles. Dann kann er hier weiter senden. Also egal, wer anfängt zu senden, wenn es 2, 3, 4 ganz viele sind, die gleichzeitig anfangen, einer wird sich durchsetzen und der Rest wird irgendwann merken, da ist noch jemand anders am Funken, ich halte mal lieber die Klappe. Jo, und das kann man hier entsprechend nutzen. Also beispielsweise der IO-EPIC schickt eine Nachricht an alle. Ich hätte da Interrupt 3 zu vergeben. Wer will? Und dann schicken alle zurück. Ja, ich nehm's. Aber wenn alle zurückschicken, ja, ich nehm's, dann kann sich nur einer durchsetzen, nämlich der mit der höchsten bzw. niedrigsten Priorität. Und alle anderen merken, ich wollte den Interrupt, aber ich habe ihn nicht gekriegt. Und die hören dann auch das Senden auf, dass sie es entgegennehmen. Jo. Und damit gibt es genau einen, der den Interrupt zugestellt kriegt. Jo, und das Ganze gilt entsprechend natürlich auch, wenn die EPICs selber Nachrichten verschicken, also wenn auch die CPU einen neuen Prozess generiert hat und allen anderen Bescheid sagen will, ich bräuchte jemanden, der den Prozess abarbeitet. Dann schickt der einfach auch einen Interrupt raus und sagt, macht mal Leute. Und alle werden antworten, ja, mache ich. Einer setzt sich aber durch, ja, und der eine macht es dann wirklich. Also wir brauchen da keine, mehrere Runden, um rauszukriegen, wer es jetzt wirklich ist. Das geht mit einer einzigen Bestätigungs-E-Mail sozusagen, ja. Ich habe jetzt akustisch. Er selber, also man kann es an eine Gruppe schicken und dann antworten alle, inklusive dem eigenen. Kann sein, dass man sich selber damit unterbricht. Das ist im Linux, Unix auch normalerweise so vorgesehen. Also wenn ich einen neuen Prozess kreiere, dann mache ich das im Betriebssystem Kern und bevor ich ins Userland zurückhüpfe, da gucke ich mir, mache ich sowieso ein Scheduling und suche mir den Höchstprioren aus. Das ist eigentlich bei allen System Calls so. Jo, schön. Macht man aber nicht mehr so. Warum macht man das nicht mehr so? Also das ist die Welt, Intel-Welt bis 2005 oder so.
Ja? Ja, ein Problem ist dabei, dass dieser Kommunikationskanal, wenn das hier genau das Verfahren ist, darf auch wieder nicht zu lang sein. Und wie lange man warten, bis man den Bus wieder lesen darf? Weil es muss sicher das Signal irgendwie propagiert haben.
Genau. Ne?
Wenn so also, viele Geräte an so einem Bus hängen, dann wird der auch nicht besser, weil...
Also was wir hier gesehen haben, das muss ja schön taktsynchron sein. Wenn der jetzt seine 1 schickt, aber der noch die 0 gar nicht angefangen hat, dann merkt er ja nicht, dass er ein Problem ist. Also muss das schön synchron ablaufen. Synchron über größere Entfernungen haben wir schon gesehen. Das dauert ein bisschen. Also soll heißen, die Bits, die hier transferiert werden, die müssen relativ lange sein. Die dürfen nicht zu schnell kommen. Sonst überholen die sich. Jo, wenn die relativ langsam kommen, heißt das natürlich auch, Interrupts werden langsam verteilt. Das will man nicht mehr so unbedingt heutzutage. Jo, das ist das eine. Und das zweite ist, das ist natürlich ein zusätzlicher Bus, den wir da haben. Und der zusätzliche Bus, der kostet wieder ein paar Pins und ein paar Leitungen auf dem Motherboard. Auch wieder unschön. Jo, was macht man heutzutage? Man verwendet einfach schlicht den Main-Bus auch, um Interrupt zu verschicken. Aber im Prinzip nach dem gleichen Verfahren. Also auch da kann man dann, denn der IO-EPIC schickt halt dann seine Nachricht nicht mehr da oben rüber, sondern er schickt ihn dann halt über den Main-Bus. Jo.
Ich dachte, wenn wir den Hauptbus werden, die Vektoren halt haben letztendlich gelegt auf den Hauptbus.
Die muss ich ja auch noch verschicken, genau. Gut, das, was der EPIC hier macht, er hat eigentlich früher immer nur, also es gab 256 verschiedene Interrupts, rein theoretisch, aber so viele Pins hat es meistens gar nicht gegeben. Der hat einfach nur die Nummer drüber geschickt, Interrupt 13. Und die 13, die ist von irgendeinem entgegengenommen worden und die CPU hat angefangen, den Interrupt abzuarbeiten. Und wir haben ja gesagt, beim Anfang eines Interrupt-Abarbeitungszyklus holen wir uns den Interrupt-Vektor. Und den Vektor, den kann man darauf basieren lassen auf der Nummer von dem Interrupt. Und da wird es normalerweise so gemacht, dass die CPU dann erstmal nach dem Vektor fragt. Und das kann entweder in alten Systemen der PIC sein oder bei den neueren ist es dann halt der IO-EPIC beziehungsweise kann auch in den EPIC reinprogrammiert werden, welchen Vektor er jetzt wirklich ausführen soll. Diese Nummern zu verschicken, das ist hier oben rum ein serielles Ding. Wir haben natürlich hier unten der Main-Bus, das ist ein Bus mit der Breite von, also je nach System, 64-Bit, 128-Bit. Da kann ich natürlich sehr viel größere Zahlen am Stück verschicken. Dementsprechend geht es dann ein ganzes Stückchen flotter. Das mit dem Überlagern funktioniert jetzt nicht mehr. Jetzt müssen die EPICs stattdessen anderweitig ihre Prioritäten austauschen. Was sie dementsprechend dann natürlich vorher in anderen Zyklen machen. Jetzt allerdings ganz normal über den Hauptbus, also jeder, kommen wir noch drauf, also insofern stelle ich das mal zurück. Wir haben ja auch das Problem mit den Caches und wann schreiben wir Werte, die im Cache stehen, in den Hauptspeicher zurück. Und so ähnlich ist es jetzt hier. Wenn die CPU einen Wert in ihren EPIC schreibt, eine Priorität, dann soll die nicht nur in dem einen EPIC drin stehen, sondern die soll ja eigentlich dann sozusagen an alle verteilt werden. Und das ist im Prinzip das Gleiche wie bei Caches, wenn ich Caches miteinander synchronisieren muss. Könnt ihr euch vorstellen, dass sozusagen eine Cache-Zeile hat so eine spezielle Bedeutung sozusagen. Da steht von jedem die Prozesspriorität drin. Und diese eine Cache-Zeile, die wird immer ausgetauscht, wenn einer was Neues reinschreibt. Jo, nichtsdestotrotz, das Verfahren wird immer noch ganz gern eingesetzt. Also wie gesagt, bei den älteren Intel-Prozessoren gilt aber im Prinzip auch für andere von anderen Herstellern, die machen es so oder ähnlich, beziehungsweise die ganzen CAN-Bus-Controller machen es auch entsprechend. Jo, okay, also das haben wir uns gerade angeguckt. Jo. Jetzt seid ihr schlauer. Vorhin haben wir uns irgendwas ausgeguckt, so hier mit dem, das ist die CPU 0, die kriegt die ID 1, 2, 3. Also jeder hat seine eigene ID. Wir haben jetzt gesehen, wie jeder Prozessor eine eigene Priorität setzen kann. Wir haben gesehen, wie ein Prozessor Interrupts verschicken kann. Er kann jetzt an bestimmte IDs was verschicken und beziehungsweise an die geringste Priorität. Jetzt die Frage, wie kann man jetzt auskaspern, wer der Bootprozessor ist? Und jetzt brauche ich eigentlich solche Geschichten mit so einem kleinen Extra-Prozessor, mit irgendwie, was hatten wir noch vorhin, mit Compare und Exchange und alle möglichen Varianten, brauche ich jetzt nicht mehr. Wie kann ich jetzt rauskaspern, wer der Bootprozessor ist?
Ja, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie ich den am Anfang festgelegt habe. Also wenn ich ihn jetzt hier nach der minimalen ID festgelegt habe, dann könnte ich ja sozusagen jetzt so einen Interrupt verschicken und der Prozessor soll seine ID halt irgendwie in den Speicher schreiben. Gleiche Priorität, aber die niedrigste ID kriegt den Interrupt ja dann.
Ja.
Und dann weiß ich, wer der Prozessor ist.
Ne? Also, erster Schritt, jeder schreibt die gleiche Priorität in sein Prioritätsregister. Machen sie alle gleich. Zweiter Schritt, alle schicken den Interrupt 1 an alle. Dann ist es immer der eine, der mit der kleinsten, der den Auftrag kriegt und der schreibt immer seine ID, das macht er dann halt mehrfach, macht aber nichts, immer in eine spezielle Speicherzelle zum Beispiel. Und dann können sie alle aus der einen Speicherzelle, auch wieder alle das Gleiche, alle lesen aus der gleichen Speicherzelle eine Zahl. Ja, und einer weiß, oh, das ist ja meine Nummer. Also, ich bin Chef. Und alle anderen, die eine andere Zahl in ihrem ID-Register und in der Speicherzelle vorfinden, die wissen, nicht Chef.
Ja? In der Ansicht kann ich das ja auch gleich beim Booten machen. Also ich meine, ich habe es ja eh schon gemacht sozusagen, es hat ja eh schon der mit der kleinsten ID begonnen, dann muss ich ja nicht nochmal diesen Interrupt schicken, um den Bootprozessor zu erkennen.
Und das mache ich im BIOS, das ist meine erste Instruktion. Im BIOS laufen sie erstmal beide oder alle drei in diesem Falle gleichzeitig los. Ich muss es irgendwie hinkriegen, dass einer weiterläuft und alle anderen anhalten. Das ist eine Möglichkeit, es zu tun. Jo, jetzt haben wir aber so komische Nummern. Der eine hat die 7, der andere die 31, der die 25. Wenn ich mir jetzt so einen Linux-Source-Code angucke, da steht normalerweise drin, dass es Prozessor 0, 1, 2, 3, 4 schön durchnummeriert. Da können Lücken sein, aber nicht so große. Also 64 Prozessoren, habe ich vorhin gesagt, gibt es bei Intel maximal in einem solchen Cluster.
Die LAPIC-ID, die man auslesen konnte. Die LAPIC-ID.
Ja, aber das...
Die hat Lücken.
Die kann Lücken haben, genau. Aber das, das können große Lücken sein, aber im Linux-Betriebssystem hätte ich eigentlich gerne kleine oder am besten gar keine Lücke mehr. Wie kann ich die jetzt durchnummerieren? Ja.
Also annehmen, was ich kann ein Array machen, jeder speichert sich an seine Nummer noch an eine bestimmte Array-Position.
Ja, dann brauche ich allerdings ein Array mit 64 oder noch mehr Einträgen.
Ja, das brauche ich nur beim ersten Teil. Weiß ich ja, wie groß die Gesamtnummer ist.
Ja. Okay, das ist jetzt im Intel-Fall mit 64 Prozessoren noch machbar, aber die neuesten Prozessoren, die neuesten Multicore Architekturen, das sind dann sogenannte Many-Core-Architekturen, wo dann eben nicht nur 4 Cores drin sind, sondern, also man munkelt, das soll hochgedreht werden auf 1024. 1024 Prozessoren, da möchte ich ein anderes Verfahren.
Ja, aber eigentlich brauche ich ja nicht mal ein Array, sondern ich brauche eigentlich einfach nur eine Speicherzelle, die 0 ist und jeder Prozessor versucht atomar diese Speicherstelle hochzuzählen und das Ergebnis speichert er sich lokal auf dem Stack. Dann hat jeder eine eindeutige.
Aber dann zählen sie doch alle hoch.
Naja, die müssen ja atomar.
Also oder mit Compare und Swap oder sowas. Okay. Ja, oder andere Variante, wenn wir uns den als Bootprozessor ausgeguckt haben, dann kann der seine Priorität ein hochsetzen und dann kommt im Prinzip das gleiche Verfahren noch einmal. Wieder Broadcast an alle. Wer ist jetzt der mit der kleinsten Nummer? Ja, und dann wird der sich hier melden. Und dann zählt der sein ein hoch. Broadcast, der zählt ein hoch. Und wie weit zählen wir jetzt hoch?
Bis eine mehr,
dass er schon gezählt hat. Genau. Ne? Also wenn der Bootprozessor, also alle haben dann ihre Priorität von 1 auf 2 irgendwie hochgesetzt. Und wenn er dann nochmal broadcastet und selber wieder dran ist, dann weiß er, oh, okay, mehr gibt es nicht. Also das ist so das Verfahren heutzutage, wie man rausgucken kann. Ne, hier, wie viele Prozessoren gibt es überhaupt? Das ist ja so eindeutig heutzutage nicht. Also wenn ich einen PC beim Mediamarkt kaufe, ich glaube, die meisten Benutzer, die so ein Ding kaufen, wissen selber nicht, wie viel da drin stecken. Aber das Betriebssystem muss es irgendwie rauskriegen. Eine Variante, es zu tun, ist die Variante.
Und was spricht gegen dieses atomare Zählen? Weil ich meine, es ist ja eigentlich viel einfacher in dem Fall.
Ich weiß nicht, wann ich aufhören muss.
Ja, wieso?
Jeder zählt einmal.
Ich habe ja den, ich schicke ja so einen Gruppen-Interrupt sozusagen. Jeder soll eine bestimmte Routine abarbeiten.
Mhm.
Und in der zählt jeder einmal. Und das ist halt atomar. Dann ist es einmal Interrupts verschicken, fertig, jeder
hat es. Ja, und wann?
Wie viele Prozessoren es maximal gibt.
Genau.
Durchschossen an der Zähler.
Nee. Du weißt aber nicht, wann du auf den Zähler gucken musst. Das ist das Problem.
Ja, du weißt nicht, wann Schluss ist.
Es sei denn, du machst irgendwelche Annahmen, dass du sagst, was weiß ich, jeder Prozessor wird es in einer Millisekunde schaffen. Und es gibt maximal 1000 Prozessoren, also drehe ich mal eine Sekunde lang Däumchen und guck mal nach einer Sekunde. Aber das mit den Zeiten ist immer so eine Sache. Ne? Wenn du dann einen Rechner hast, der plötzlich mehr CPUs hat oder einen Rechner hast, der langsamer ist, da kriegt es dann eigentlich auf die Reihe. Das mit dem, ich schicke immer rundenweise so lange, bis ich selber wieder dran bin, das funktioniert halt immer so schnell, wie halt Interrupts verschickt werden. Aber es gibt noch 1000 andere Verfahren, das zu tun. Jo, da kommt dann auch was Neues und wir haben die Zeit schon wieder rum. Habt ihr noch Fragen? Keine Fragen? Okay. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Mitmachen. Dankeschön fürs Dagewesen sein. Wir sehen uns am Dienstag. Dankeschön. Thank you.